Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 22. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz.
Nun würde ja die ukrainische Militärführung gerne bis zu 500.000 neue Soldaten rekrutieren. Das hat auch mit den riesigen Verlusten zu tun, die die Streitkräfte erleiden. Kommt man da nicht irgendwo an einen Punkt, wo man sagen muss, so kann das nicht weitergehen, auch wenn alle Alternativen ebenfalls furchtbar sind?
Ja, das ist eine gute Frage, ob man das kann. Ich glaube, dann muss man die Alternativen dessen bewerten, ne, und sagen, welche andere Möglichkeit hat die Ukraine denn? Denn das, was man sozusagen jetzt nur eine Option, wenn man nur eine Option hinstellt, und da jetzt weiter reinguckt, sagt, kann man denn sozusagen diese jungen Leute da jetzt an die Front schicken und dürfen die gezogen werden, ist die Frage, okay, die Alternative ist, dass im Grunde genommen die Ukraine einfach aufgrund des Mangels an Soldatinnen und Soldaten nicht mehr in der Lage sein wird, irgendwann zu kämpfen, beziehungsweise, ich drehe es nochmal um, würde eine solche Rekrutierung von 500.000 Soldaten stattfinden, ist das natürlich auch ein Signal an Moskau, was die Durchhaltefähigkeit der Ukraine zumindest auf der Seite Personal angehen würde.
Nun hat ein ukrainischer Militärsprecher gesagt, dass Russland bei Avdiivka im Osten für jeden gewonnenen Kilometer 10.000 Soldaten verliere. Das ist offenbar ja das Teil der russischen Strategie, diese unfassbare Rücksichtslosigkeit den eigenen Soldaten gegenüber. Aber wie kann die Ukraine dem begegnen? Es ist ja erkennbar eine Art von Kriegführung, die für eine demokratische Gesellschaft nicht ertragbar ist.
Also vielleicht muss man es sehr, sehr vorsichtig differenzieren. Also erstens, solange die ukrainische Gesellschaft der Ansicht ist, dass sie diese Last der Toten tragen kann, ich sage das bewusst, der Toten, auch der Verwundeten, mit all den Spätfolgen, die das hat, ist es deren Entscheidung, weil das können wir denen nicht abnehmen. Wir haben ja einige Paternalisten, männlich, weiblich, divers in Deutschland, die das immer wieder versuchen, aber das ist tatsächlich deren Entscheidung. Und unsere Entscheidung ist es, das zu unterstützen, solange wie nötig, hat der Kanzler gesagt. Das Problem ist tatsächlich, wir unterstützen zurzeit in der Art und Weise, wie wir unterstützen, eine Kriegführung, die Russland uns quasi aufzwingt, ne? Und wir sie zulassen, weil wir die Waffen, die eine demokratischere Kriegführung möglich machen würden, also mit mehr Abstandswaffen, mit mehr Schutz für die Menschen, mit mehr Schutz für das Individuum, die lassen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu. Die verweigern wir im Grunde genommen. Das heißt, wir bringen die Ukraine letztendlich in ein Dilemma, dass sie auf der einen Seite eine demokratische Gesellschaft sind und als demokratischer Staat in die Europäische Union wollen. Auf der anderen Seite zwingen wir sie dazu, in der Alternative, wenn wir Alternativen nebeneinander legen, eine Art von Krieg zu führen, die genauso, nicht genauso, aber in der Kategorie von notwendiger Akzeptanz von Toten und Verletzten ähnlich ist wie die Russen.
Um es nochmal ganz klar zu sagen, wenn Deutschland Taurus zum Beispiel diese Marschflugkörper liefern würde, wäre eine Folge, dass weniger Ukrainer sterben und damit auch die gesellschaftlichen Konflikte innerhalb der Ukraine wegen der hohen Zahl der Toten und Verwundeten reduziert werden.
Ja, ich glaube, das wären ganz viele Effekte. Also ich würde jetzt, Taurus ist so ein Symbol, da machen vielleicht einige gleich dicht. Es gibt ja viele andere Dinge, die man sich auch noch vorstellen kann, was insbesondere dann auch die Fähigkeit zur Drohnenabwehr und die Fähigkeit zur Nutzung von Angriffsdrohnen. Da ist alles das, was sozusagen das militärische, die militärische Fähigkeit, aber auch die militärische Fähigkeitsabstandsbekämpfung, so nennt man das so schön, also die Distanz zum Angreifer zu erhöhen. Die Möglichkeiten liefern wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Dazu gehören zum Beispiel Flugzeuge, langreichweitige Raketen, jenseits der Taurus etc. etc. Alles das, was entweder direkt sozusagen auf der Front, in der Front niedergeht, oder das, was eben im Hinterland auch die Möglichkeit Russlands reduziert, sich selber zu versorgen und diesen menschenverschlingenden und auf der russischen Seite menschenverachtenden Krieg in der Art und Weise weiterzuführen. Da gibt es in der Tat Möglichkeiten, die wir aber zurzeit nicht nutzen. Und weil wir sie nicht nutzen, weil wir eine Leerstelle da haben, zwingen wir die Ukraine quasi dazu, oder wir zwingen sie nicht. Es ist sozusagen, es bleibt ihnen keine andere Wahl, als den Weg zu gehen, der mit dem Material, was jetzt da ist, gangbar ist. Und das ist halt mit wenig Artilleriemunition, aber eben sehr kurzreichweitiger Munition und einem Gegner, der auf Menschenleben überhaupt nichts gibt, dem sich entgegenzustellen.
Es gab ja einige Verwirrungen um die Forderung des ukrainischen Verteidigungsministers, auch nach Deutschland geflüchtete Männer zum Militär einzuziehen. Mittlerweile hat der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter gesagt, er sei dafür, dass wir das unterstützen und dass wir denen vielleicht das Bürgergeld kürzen, wenn sie nicht in der Ukraine kämpfen wollen. Wie passt das zu dem, was Sie eben gesagt haben, dass es eigentlich unsere Aufgabe ist, denen eine Art von Kriegführung zu ermöglichen, die eben die Verluste minimiert und die nicht darauf abzielt, dass man sich auf diese russische Kriegführung einlässt?
Ja, also wir haben ja gesagt, wir lassen sozusagen die rechtlichen Dimensionen daraus, also auch die Analogien zu Deutschland und wie das ist und muss ein Staat sozusagen das rechtliche Anliegen der Ukraine, die sozusagen Kriegsrecht haben, unterstützen, wissen wir beide nicht, weil wir keine Juristen sind. Es ist ein Dilemma, weil man auf der einen Seite natürlich sagen kann, ein Staat, der sich selbst verteidigt und den wir unterstützen, den müssen wir auch bei diesem Bereich unterstützen, denn er gehörte notwendigerweise, gehören Soldaten mit dazu, militärisch überhaupt effektiv sein zu können. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, kulturell die Tendenz zu sagen, wenn du nicht in den Krieg gehen willst, dann musst du das auch nicht. Dann kannst du hier bleiben, dann, ja, die Frage ist, wie weit geht das? Dann gewähren wir sozusagen sogar politisches Asyl. Das finde ich eine total schwierige Frage, weil bislang in unserer Schwarz-Weiß-Denke ja alle Kriege böse gewesen sind. Das heißt, alle Menschen, die in diesen Krieg ziehen müssen, sind eigentlich schützenswert. Und jetzt sagen wir, jetzt drehen wir das Argument aber um und sagen, naja, die Ukraine kämpft eigentlich einen gerechten Krieg. Und diejenigen, die sich dem entziehen, auch der Verantwortung ihrem Staat gegenüber entziehen, die tun eigentlich das Falsche. Also ne, das ist, glaube ich, so eine Situation, die wir in unserer Gesellschaft noch diskutieren unter der, wie soll man sagen, der Idee oder auch der Illusion der Wahlmöglichkeit. Der Wahlmöglichkeit, man kann jetzt entweder zum Krieg gehen oder nicht hingehen. Also was wie eine Zwangsrekrutierung kann man sich in Deutschland zurzeit nicht vorstellen. Also für Deutsche. Die Frage ist, wie würde es denn aussehen, wenn wir tatsächlich in eine solche Bedrohung kommen würden und eine existenzielle Bedrohung gegenüberstehen würden? Wäre diese Wahlmöglichkeit dann immer noch da? Also es geht jetzt nur um die rein theoretische, ob das praktisch durchsetzbar ist, ist ja noch eine andere Frage. Ne?
Man sieht ja, dass in dem Konflikt zwischen Präsident Zelensky und seinem Militäroberbefehlshaber Saluschny gerade die Rekrutierung eine ganz zentrale Rolle spielt. Da hat Zelensky zum Beispiel die Chefs der Rekrutierungsämter alle rausgeschmissen, weil die angeblich korrupt waren oder weil es da viele Fälle von Korruption gab. Und jetzt ist das Ganze nicht mehr so effizient, wie es eigentlich sein sollte. Ist das nicht auch ein Dilemma, dass jetzt, wo die Ukraine die Beitrittsgespräche zur Europäischen Union vorantreiben muss, was mit inneren Reformen verbunden ist, was auch mit Friktionen verbunden ist, dass sie da im Grunde, um sich besonders demokratisch und europatauglich zu machen, auf Effizienz verzichtet und Reformen anstrebt, die man unter Kriegsbedingungen eigentlich nicht machen will?
Ja, klassisches Dilemma, das wir immer wieder sehen, dass solche Transformationsprozesse, dass auf einmal Ziele gegeneinander laufen. Und man sagt auf der einen Seite das alte System, wo man, also Korruption hat hier bedeutet, dass sich Menschen vom Wehrdienst freikaufen konnten, ne, indem man entweder Dokumente gefälscht hat oder wahrscheinlich Listen verschwunden lassen hat, etc. etc. Das unterminiert nicht nur das Ziel, korruptionsfreier zu werden und damit Zutritt zur Europäischen Union zu bekommen, sondern natürlich auch die Verteidigungsfähigkeit, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Gleichzeitig bedeutet, wenn ich alle rausschmeiße, dass ich dann auf einmal mir überlegen muss, okay, wen setze ich denn da hin und wird das dann dadurch besser überhaupt? Ne? Also das ist ja auch dann die Frage, ist der Nächste, der danach folgt, weniger anfällig für Korruption, muss ich nicht, also es geht ja dann nicht nur um einzelne Menschen, sondern es geht ja auch um sagen strukturelle Faktoren, wie organisiere ich das eigentlich, lässt das die Art und Weise, wie ich das organisiere, eigentlich Korruption zu? Das ist, glaube ich, die andere Herausforderung. Da wissen wir, dass in einigen Bereichen die Ukraine sich extrem bemüht, das in den Griff zu kriegen, nach Hörensagen auch mit einigem Erfolg. Ob das jetzt hier der Fall sein kann und ob der Preis nicht möglicherweise zu hoch ist, den man dafür zahlen muss, das finde ich schwer zu bemessen. Ich glaube, viel wichtiger ist die Frage, ob der General, der Chef der Armee und Saluschny und Zelensky eigentlich sich gemeinsam wieder einen Plan ausdenken können, wie sie eigentlich weitermachen wollen. Also ist das schon Teil einer neuen Rollenverteilung, die abgestimmt ist, um auch unterschiedliche Strömungen in der Gesellschaft aufzunehmen, auch um nach außen hin bestimmte Symbole und Signale zu setzen? Oder ist das die Weiterführung eines Konfliktes, der eben nicht, wie soll ich sagen, reguliert ist zwischen unter den beiden und damit im Grunde genommen zu Missstimmung führen kann und zu Missverständnissen führen kann und möglicherweise zu einem weiteren Auseinanderdividieren der Akteure in Russland, was dann ja, wie gesagt, was dann die Tür aufmacht, sobald so eine Instabilität da ist oder so eine Schwäche da ist, wird Russland die Gelegenheit nutzen und einen Keil da reintreiben und ihn immer tiefer und tiefer und tiefer reintreiben. Das können die wirklich gut.
Selenskyj hat ja bei seiner Pressekonferenz, die er jetzt gemacht hat, irgendwie auch als Antwort auf den Auftritt von Putin in Moskau, irgendwie wiederholt verweigert, sich zu Saluschny zu bekennen. Da ist ganz erkennbar, dass die beiden Herren überkreuzt sind, die ja wohl zu Beginn des Krieges noch ein Herz und eine Seele waren. Muss man da fürchten oder wäre es ein denkbares Szenario, dass die Ukrainer am Ende diesen Krieg nicht verlieren, weil sie ihn militärisch verlieren, sondern weil sie ihre Einigkeit verlieren auf diesem Weg und unter diesen Belastungen?
Also klar, denkbar ist alles. Wir sollten die Überlebensbereitschaft oder die Kampfesbereitschaft der Ukrainer und Ukrainerinnen nicht unterschätzen, eben weil es ein existenzieller Kampf ist. Für die ist die Aussicht, entweder wir kämpfen oder wir sterben. Es kann auch sein, dass, dazu gehört, wenn wir kämpfen, dass einige von uns sterben. Wir haben aber wenigstens noch die Hoffnung, dass ein größerer Teil von uns überlebt und in Freiheit leben kann, als wenn wir hier im Grunde genommen die Waffen niederstrecken müssen. Weil dann wissen wir ganz genau, dass Folter und Tod über alle von uns kommen werden. Das ist ja im Grunde genommen die Wahlmöglichkeit. Und die Frage ist, gibt es irgendwo eine andere Wahlmöglichkeit, die man aufmacht? Und okay, das Land irgendwie erlebt einen Massenexodus von allen Menschen und geht im Grunde genommen dann an die Russen. Das sind ja sozusagen die Extremszenarien, die jetzt zurzeit hier und da schon gezeichnet werden. Auch der Verteidigungsminister Pistorius hat das angedeutet mit seinen Migrationsströmen, womit er ja versucht, sozusagen auch innenpolitisch das Thema nochmal ein bisschen zu platzieren, warum die Unterstützung wichtig ist. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass begründet auf Erfahrungen aus der Vergangenheit, und das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, man annehmen muss, dass die Ukrainer diesen Krieg weiterführen können, trotz der Spannungen zwischen Generalstab oder Generalstabschef und Staatschef.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage, und zwar zum letzten Mal in dieser Form. Im neuen Jahr werden wir den Fokus des Podcasts erweitern. Wir werden die Ukraine nicht vergessen, aber uns auch auf irgendwie andere Themen stürzen. Auf den US-Wahlkampf, auf den Nahen Osten, dann unter dem Titel Die Lage international. Los geht's am 5. Januar. Zu hören wie bisher bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank und schöne Weihnachten.
Tschüss, schöne Weihnachten.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
This is Bayard Winthrop, founder of American Giant. I started this company because I was fed up with cheap clothes that didn't last and companies that shipped manufacturing overseas. We believed we could still make incredible clothing right here in the U.S. with American cotton and American workers earning real wages. That's what we stand for. Making clothes that actually last. Get 20% off your first order when you use code GIANT20 at american-giant.com.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.